Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute wird in Brasilien, Bulgarien und auch in Bosnien-Herzegowina gewählt. In dem Balkanstaat sind es gleich mehrere Wahlen, was dem komplizierten politischen System des Landes geschuldet ist. Unter anderem wird das Gesamtparlament und die Parlamente der Teilrepubliken gewählt. Die Spannungen zwischen den drei konstituierenden Völkern im Land, den Bosniaken, Serben und Kroaten, zeigen sich wieder einmal in einem von Nationalismus geprägten Wahlkampf. Am lautesten fällt dabei der bosnische Serbenführer Milorad Dodik auf, der die Republik Srpska von Bosnien-Herzegowina abspalten will und im russischen Präsidenten Putin einen Verbündeten sieht. Was diese Spannungen für die politische Situation in Bosnien-Herzegowina und in Europa bedeuten, darüber habe ich mit der Historikerin Marie-Janine Kalik gesprochen, Professorin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich habe sie gefragt, wie die Abspaltungsambitionen von Milorad Dodik gerade jetzt zu bewerten sind.
Man muss es insofern ernst nehmen, als diese Politik dazu geführt hat, den bosnischen Staat praktisch lahmzulegen. Die bosnischen Serben haben im letzten Herbst den Dayton-Vertrag faktisch aufgekündigt und mehr als 200 Gesetze und Rechtsakte, die den Gesamtstaat betreffen, rückgängig gemacht. Das Parlament hat beschlossen, eine eigene Armee zu bilden, eine eigene Polizei, Finanzverwaltung, Justiz und so weiter. Und man fordert, unterstützt von Russland, die internationale Militärpräsenz zu beenden. Das heißt jetzt noch nicht automatisch, dass die Sezession tatsächlich Wirklichkeit wird. Ich denke, das ist kaum durchsetzbar. Kein Staat, außer vielleicht Russland und Weißrussland, würde eine unabhängige Serbenrepublik in Bosnien anerkennen. Auch Serbien nicht, weil Serbien mit der EU über den Beitritt verhandelt. Und auch, weil so ein kleines Land wahrscheinlich wirtschaftlich gar nicht lebensfähig wäre. Aber diese ganze Rede und das ganze Getöse um die Sezession hat eine immense nationalistische Mobilisierungskraft. Das spielt natürlich im Wahlkampf eine Rolle. Es ist aber auch ein Druckmittel gegenüber den Vertretern der anderen Staatsvölker, den Kroaten und den Bosniaken und vor allem auch gegenüber der Staatengemeinschaft und dem hohen Repräsentanten. Denn es wird seit langem ja darüber gesprochen, Dayton Bosnien zu reformieren in Bezug auf die Verfassung, in Bezug auf das Wahlgesetz. Und da wollen die bosnischen Serben natürlich eine möglichst starke Position einnehmen.
Kann man davon ausgehen, dass es Putin nützlich wäre, mitten in Europa einen Verbündeten zu haben?
Putin spielt diese Karte ja schon lange. Russland ist zu einem regelrechten Spoiler in der Westbalkanpolitik geworden, versucht also Sand ins Getriebe zu werfen, wo immer es nur geht. Das sieht man in Serbien, das sieht man auch in Bosnien-Herzegowina, wo Putin die Sezessionsbemühungen der bosnischen Serben unterstützt. Russland dringt seit langem darauf, die europäische Schutztruppe, die EUFOR, Althea, abzuschaffen. Und auch den hohen Repräsentanten, also den Vertreter der internationalen Staatengemeinschaft, nach Hause zu schicken, der ja darüber wacht, dass das Dayton-Abkommen umgesetzt wird. Da gab es im letzten Jahr sehr schwierige Verhandlungen auf der Ebene des UN-Sicherheitsrates, um das nochmal abzuwenden. Aber Russland ist da auf jeden Fall auch auf höchster internationaler Ebene dabei, diese Bosnien-Politik neu zu sortieren, um den Einfluss des Westens dort zurückzuschrauben.
Ich würde gerne etwas aufgreifen, was Christian Schmidt, der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft, kürzlich sagte. Die politische Krise geht sehr tief und er sieht die größte existenzielle Bedrohung für Bosnien seit dem Ende des Krieges vor 30 Jahren. Würden Sie dem zustimmen?
Ich muss der Aussage von Christian Schmidt leider zustimmen, denn der Staat befindet sich in einer vollständigen Blockade und es gibt auch nicht wirklich ein Rezept von keiner Seite, wie diese Blockade überwunden werden könnte. Es sind ja alle Seiten, alle drei Staatsvölker oder besser gesagt die nationalistischen Führungen dieser drei Staatsvölker mit dem Zustand unzufrieden. Das Land befindet sich seit langem in einer Reformblockade. Man diskutiert über Wahlrechtsänderungen, über mögliche Verfassungsänderungen. Zum Teil wurden noch nicht mal die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2018 umgesetzt. Und jetzt wird heute wieder neu gewählt. Also wir wissen nicht, wie dieser Staat je funktionsfähig werden kann. Und die Drohungen von Milorad Dodik mit der Sezession verschärfen natürlich die Gesamtlage.
Vielleicht kann man in diese Gesamtlage nochmal in den Blick nehmen, dass es einerseits das sehr komplizierte politische System gibt. Das ist, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet, auch den verschiedenen Völkergruppen geschuldet. Hat man sich auch darin vielleicht verschätzt, das Land strukturell so aufzubauen, dass eben auch da ständig Separation stattfindet?
Der Dayton-Vertrag spiegelt ja eine Situation wider, die der Krieg ungefähr im Herbst 1995 hervorgebracht hat. Und verhandelt wurde damals mit den Führern, den Vertretern der ethnischen Parteien, also den nationalistischen Führern und den Präsidenten der Nachbarstaaten Serbien und Kroatien. Und die haben dafür gesorgt, dass in den bosnischen Staats- und Verfassungsaufbau das ethnische Prinzip der Machtteilung und Konkordanz aufgenommen wurde. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Landschaft heute nicht nur politisch ethnisch geschichtet ist, sondern auch gesellschaftlich und wirtschaftlich und eigentlich in allen Aspekten. Die Serben und Kroaten dürfen laut Dayton-Verfassung Sonderbeziehungen zu ihren Mutterländern unterhalten und davon machen sie auch heftig Gebrauch, beziehungsweise auch umgekehrt. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass Kroatien ganz massiv in die Innenpolitik interveniert hat und auch auf EU-Ebene sehr stark dafür geworben hat und sogar sehr viel Druck aufgebaut hat, damit das Wahlrecht zugunsten der nationalistischen kroatischen HDZ-Partei geändert wird. Wir haben das von serbischer Seite seit langer Zeit beobachtet und das Ganze ist also eine sehr komplizierte Situation, in der viele Akteure in unterschiedliche Richtungen ziehen, nicht zuletzt neben den bosnischen Serben auch die bosnischen Kroaten, die eine eigene Entität, einen dritten Staat verlangen innerhalb des bosnischen Gesamtstaats.
Jetzt hat sich der internationale Fokus insgesamt auf den Balkan ja doch ein bisschen verschoben. Also die USA haben sich sehr zurückgezogen. Die EU hält Bosnien eher hin mit einer EU-Mitgliedschaft. Dafür wird China einflussreicher, Russland offensichtlich auch. Was bedeutet das langfristig?
Die große Gefahr ist, dass auf dem westlichen Balkan Akteure aktiv werden und an Einfluss gewinnen, die letztlich gegen die Interessen der Europäischen Union und gegen ihre Werte arbeiten. Je schwächer die Europäische Union auf dem westlichen Balkan ist und je weniger einig sie sich ist, desto leichter haben es diese Akteure. Russland hat in den letzten Jahren zum Beispiel sehr stark an Einfluss gewonnen. Die russische Propaganda ist sehr präsent, insbesondere in den Ländern, die eine orthodoxe slawische Bevölkerung haben, also Serbien, Bosnien, auch Mazedonien, Montenegro. Das hat natürlich auch politische Auswirkungen. Das macht Stimmungen für Russland und natürlich gegen die Europäische Union. Aber es gibt andere Akteure, die Türkei und die islamischen Staaten, die eine Re-Islamisierung fördern, die auch Varianten des Islam dort ansiedeln, die es vorher da gar nicht gegeben hat, zum Beispiel Wahhabiten, also eine radikale Form des Islam verbreiten, um politischen Einfluss zu nehmen und die letztlich auch die Konflikte, die sie untereinander austragen, in die Region hinein projizieren. Und dann ist in der Tat auch noch China da, das eine sehr aktive Westbalkanpolitik betreibt im Rahmen der sogenannten neuen Seidenstraße. China vergibt günstige Kredite und baut mit sehr viel Geld Infrastrukturprojekte, nicht zuletzt mit dem Ziel, um eigene Waren absetzen zu können, neue Märkte zu erschließen. Aber auch da besteht natürlich die Gefahr, dass mit diesen wirtschaftlichen Aktivitäten auch eine politische Umorientierung und Bindung an chinesische politische, außenpolitische Ziele verbunden ist.
Heißt das denn im Umkehrschluss, dass die EU da einen Fehler gemacht hat?
Die Europäische Union leidet darunter, dass sie uneinig ist und nicht mit einer Stimme spricht. Das haben wir in den letzten Jahren leider an vielen Stellen beobachten müssen. Das sieht man an der Erweiterungspolitik, wo die EU ja lange Zeit Versprechungen gemacht hat, den Staaten in der Region den Kandidatenstatus in Aussicht gestellt hat und zwei Staaten, nämlich Albanien und Nordmazedonien, auch Beitrittsverhandlungen in Aussicht gestellt hat, die dann mehrfach per Veto wieder ausgesetzt wurden und erst im Sommer diesen Jahres jetzt nun endgültig begonnen werden konnten. Das hat natürlich sehr viel Glaubwürdigkeit gekostet. Die EU ist auch in anderer Hinsicht nicht einig, zum Beispiel in der Sanktionspolitik. Es war im letzten Jahr mal die Rede davon, oder es stand die Möglichkeit im Raum, Sanktionen gegen die bosnische Serbenrepublik zu verhängen, ähnlich wie das die USA schon gemacht haben. Dagegen haben aber Ungarn und Kroatien ihr Veto eingelegt, sodass die EU eigentlich an dieser Stelle auch handlungsunfähig geworden ist. Im Kern bedeutet das, dass die EU die Instrumente, die sie potenziell hätte, gar nicht ausschöpfen kann, weil es innerhalb der Europäischen Union unterschiedliche Interessen gibt und es an Einheitlichkeit und einem einheitlichen politischen Willen fehlt.
Blicken wir zum Schluss doch nochmal auf den heutigen Tag. Was erwarten Sie von den Wahlen?
Ich erwarte von den Wahlen keine großen Veränderungen. Der Wahlkampf hat gezeigt, dass die großen Parteien nicht die Absicht haben, etwas an ihrer bisherigen Linie zu verändern. Und die Politik ist eine der Kompromisslosigkeit und eine der nationalistischen Aufhetzung, muss man sagen. Da geht es nicht ums Gemeinwohl, sondern da geht es nur, wer der Stärkere ist und wie man die Wahlergebnisse zum eigenen Nutzen auswerten kann. Ich fürchte, dass die langfristige Blockade, in der sich Dayton-Bosnien befindet, durch die jetzigen Wahlen nicht aufgebrochen werden kann, sondern dass diese Blockade auch noch weiter anhalten wird.
Sagt die Ost- und Südosteuropa-Historikerin Marien Janine Kalek.